ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Die größte Wahl der Welt. Wohin steuert Indien?
Erinnern wir uns doch mal für einen kurzen Moment an die letzte Bundestagswahl. Wenn man bedenkt, mit welchen Schwierigkeiten die Hauptstadt Berlin bei der letzten Bundestagswahl zu kämpfen hatte, dann wird einem schnell klar, vor welchen wirklichen Herausforderungen das bevölkerungsreichste Land der Welt steht. Bei dieser heute beginnenden Parlamentswahl, die übrigens 6 Wochen dauern wird. Charlotte Horn.
Es ist eine Wahl der Superlative im bevölkerungsreichsten Land der Welt. 970 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. 15 Millionen Wahlhelfer sind 6 Wochen lang im Einsatz. An mehr als 1 Million Wahllokalen. Im tropischen Dschungel bis zum Himalaya. Im Unterhaus in der Lok Sabha sind 543 Sitze zu vergeben. Die besten Chancen hat die Regierungspartei, die hindu-nationalistische BJP. Premierminister Narendra Modis Chancen stehen gut für 5 weitere Jahre im Amt. Bei seinen letzten Wahlauftritten betonte der 73-Jährige immer wieder die Erfolge seiner 10 Jahre an der Spitze des Landes. Wenn sie auch nur eine Stimme an die Kongresspartei oder die Kommunisten geben, können diese sowieso keine Regierung bilden. Ihre Stimme wird verschwendet. Daher sollte ihre Stimme an die BJP gehen, die die Regierung bilden wird. Das ist meine Garantie. Modi ist beliebt im Land. Für viele hat vor allem er für wirtschaftlichen Fortschritt gesorgt, für den Ausbau von Autobahnen und Brücken und das digitale Bezahlsystem per Handy. Viele sind stolz auf Modi und dass er Indien als selbstbewusstes Land in der Welt präsentiert. Gegen Modi und die BJP tritt ein Oppositionsbündnis aus mehr als 40 Parteien an. Vorneweg die indische Kongresspartei mit ihrem Spitzenkandidaten Rahul Gandhi. Doch das Bündnis gilt als schwach und zerstritten. Anfang April stellte die Kongresspartei ihr Manifest vor. Darin verspricht die Partei unter anderem, die Sozialausgaben zu erhöhen. Rahul Gandhi warnte vor einer erneuten Amtszeit von Narendra Modi und seiner hindu-nationalistischen BJP. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Wahl eine grundlegend andere Wahl ist. Ich glaube nicht, dass die Demokratie und die Verfassung jemals so in Gefahr waren wie heute. Die Kongresspartei glaubt, dass Modi nach seiner Wiederwahl die Verfassung ändern wird. Sie befürchtet sogar, dass er Indien langfristig umbauen will, hin zu einem Land vor allem für Hindus. Dabei steht in der indischen Verfassung, dass Indien ein säkularer, demokratischer Staat ist. Während der BJP-Regierung seien Minderheiten wie Muslime zunehmend diskriminiert worden. Die indische Demokratie befinde sich in einem desolaten Zustand. Das sagt Hartosh Singh Bal, Chefredakteur des regierungskritischen Caravan Magazine. Der Journalist fällt ein harsches Urteil. Es ist nicht so, dass Modi wie ein Tyrann auftritt. Sie machen das viel subtiler und das halte ich für sehr effektiv. Denn das, was wirklich passiert, bekommt die Welt nicht mit. Aber alles zielt auf eine autoritäre, totalitäre Regierung ab. Ein schwedisches Forschungsinstitut bezeichnete Indien jüngst auf seinem Demokratieindex als Wahlautokratie. Denn unter der Modi-Regierung habe der Druck gerade auf Journalisten und Aktivisten stark zugenommen. Das Ergebnis der Wahlen in Indien soll Anfang Juni feststehen.
Es ist die Wahl, die Parlamentswahl in der größten Demokratie der Welt. Fast 970 Millionen Wahlberechtigte in einem Land. Ein Land, in dem es trotz wirtschaftlichen Aufschwungs immer noch große Unterschiede zwischen arm und reich gibt, zwischen sehr arm und sehr reich, religiöse Konflikte immer wieder aufflammen. Ein Land, das Atommacht ist und ein nicht immer entspanntes Verhältnis zu seinen Nachbarn hat, von denen 2 ebenfalls über Atomwaffen verfügen. Um noch mehr Zahlen zu nennen über die Wahlberechtigten hinaus, 20 Millionen Erstwähler, rund 15 Millionen Wahlbeamte werden die Wahl in 28 Bundesstaaten und 9 Unionsterritorien überwachen. Auf diese Wahl schaut auch Adrian Haag, er ist der Leiter des Büros der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Neu-Delhi. Und ich habe ihn gefragt, wie erleben Sie die Stimmung im Land jetzt, da die 6 Wochen dauernde Wahl beginnt?
Ja, hier in der Hauptstadt Neu-Delhi ist das Plakatieren untersagt. Das heißt, es ist gar nicht so sehr die Wahlatmosphäre wie bei uns. Und dadurch, dass es keinen eigentlichen Wahltag gibt, fehlt auch irgendwie das Ereignis, auf den dieser Wahlprozess zulaufen könnte. Insgesamt gibt es eigentlich ja wenig unterschiedliche Meinungen über den Ausgang dieser Wahl. Von daher liegt jetzt, sage ich mal, keine Spannung in der Luft.
Amtsinhaber Narendra Modi von der hindu-nationalistischen BJP ist ja im Land, wie es heißt, ziemlich beliebt. Seine Wiederwahl, die scheinen, Sie haben es auch gerade angedeutet, so gut wie sicher. Womit kann er denn Punkte sammeln bei den Wählerinnen und Wählern?
Ja, erstmal muss man sich die Kräfteverhältnisse vor Augen führen. Also wir haben 545 Sitze im indischen Unterhaus und schon jetzt hat seine Partei 303 davon. Die größte Oppositionspartei kommt auf knapp über 50 Sitze. Und jetzt haben wir also hier eine Wahl, wo die Opposition nicht geschlossen ist und es quasi gar keinen Gegenkandidaten gibt. Das ist der eine Teil der Erklärung. Der andere ist natürlich, dass sich für viele Inder ihr persönliches Leben seit 2014 verbessert hat. So hat sich beispielsweise die Anzahl der Flughäfen verdoppelt oder die der Autobahnkilometer. Aber auch im Bereich des Zugangs zu Elektrizität im ländlichen Raum ist sehr viel geschehen. Also wenn man die normalen Inder fragt, hat sich ihr Leben in den letzten 10 Jahren verbessert, dann würden viele das wahrscheinlich bei allen Problemen, die es immer noch gibt, bejahen.
Spielt es denn im Wahlkampf noch eine Rolle, dass Indien immer als ein Land der extremen Gegensätze zwischen Arm und Reich gegolten hat?
Ja, diese Gegensätze gab es eigentlich schon immer und die sind für uns Außenstehende oder für uns aus Europa eigentlich nie ganz zu erfassen. Und die Lebenswirklichkeiten der Menschen sind einfach extrem unterschiedlich. Im Falle von Narendra Modi haben wir das ganz seltsame Phänomen, dass er gleichermaßen bei gebildeten und wohlhabenden Menschen Punkte sammelt, wie auch bei den unteren Schichten. Also er gehört selbst einer niederen Kaste an und stammt aus sehr einfachen Verhältnissen. Umgekehrt hat er aber gleichzeitig, bei den sehr wohlhabenden Indern auch die Nase vorn. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich.
Allein 20 Millionen Erstwähler, Menschen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren. Wie nehmen Sie die Stimmung bei den jungen Inderinnen und Indern gerade wahr?
Ja, statistisch haben die schon bei der letzten Wahl und bei der Wahl davor mehrheitlich bei Modi ihr Kreuz gemacht. Und wahrscheinlich wird er, obwohl er über 70 ist, auch wieder bei den Erstwählern, die die meisten Stimmanteile haben. Die Stimmung ist geteilt. Es gibt in Teilen von Indien eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. In anderen Teilen ist sie deutlich geringer. Und zur Wahrheit gehört einfach, dass die Lebenswelt junger Menschen in Indien extrem unterschiedlich ist. Also der Informatikstudent in der Boom-Region in Bangalore hat mit der Lebenswelt des Analphabeten, der in Bihar auf dem Feld arbeitet, eigentlich wenig zu tun.
Wie fair, wie gleich sind diese Wahlen?
Also ich halte das indische System sehr viel fairer als die Wahlrechtsreform der Ampel. Also es ist im Grunde genommen ein klassisches Westminster-System. Jeder Abgeordnete muss einen Wahlkreis gewinnen. Und die Wahlen werden hier auch sehr ernst genommen. Also sie haben beispielsweise die Regelung, dass man 2 Kilometer um seinen Wohnort ein Angebot haben muss, seine Stimme abzugeben. Und im Bundesstaat Arunachal Pradesh wird eine Wahlmaschine auf 4100 Meter Höhe gebracht, um 35 Wähler zu erreichen. Also der Prozess der Wahl, der ist aus meiner Sicht schon funktionsfähig.
Sagt Adrian Hakel, Leiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Neu-Delhi.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Die größte Wahl der Welt. Wohin steuert Indien?
Indien wird ja auch gerne die größte Demokratie der Welt genannt. Mehr als 960 Millionen Bürgerinnen und Bürger wählen in den nächsten 6 Wochen ab heute ein neues Parlament. Wirtschaftlich geht es Indien gut, besser als früher. Das Land hat als 5. Volkswirtschaft der Welt mittlerweile seine einstige Kolonialmacht Großbritannien überholt. Die hindu-nationalistische Regierungspartei von Ministerpräsident Modi hat gute Chancen auf einen großen Wahlerfolg. Über das Land und diese Wahl habe ich mit Professor Manuel Vermeer gesprochen. Er ist Deutsch-Inder, er ist Hochschuldozent und Inhaber einer Unternehmensberatung. Indien ist eine aufstrebende Wirtschaftsnation. Welche Rolle spielt der Aufschwung der vergangenen Jahre? Welche Rolle spielt die Wirtschaft bei dieser Wahl?
Eine sehr große Rolle und der wirtschaftliche Erfolg spielt entsprechend die entscheidende Rolle. Der Premierminister Modi kam vor 10 Jahren an die Macht. Er hat die Zeit hervorragend genutzt. Er hat viel infrastrukturelle Maßnahmen ergriffen, Straßenbau, Brückenbau, Eisenbahnen, Flughäfen und so weiter. Er hat die Digitalisierung signifikant vorangetrieben. Er hat dafür gesorgt, dass es eine einheitliche Steuer, Mehrwertsteuer gibt, die GST. Und davon haben weite Teile der Bevölkerung profitiert. Und das ist genau das, was ihn so erfolgreich gemacht hat. Und insofern gibt es auch gar keine Zweifel daran, dass er diese Wahlen, die jetzt beginnen, auf jeden Fall auch wieder gewinnen wird.
Das heißt, dieser wirtschaftliche Aufschwung ist nicht nur ein Profit für wenige, sondern ist wirklich in der Breite der Gesellschaft angekommen?
Ja, das kann man schon sagen. Also es gibt natürlich immer noch viele, viele Millionen Inder, die nicht profitieren, die noch sehr arm sind. Das ist völlig unbelassen. Aber in Summe kann man doch auch sagen, dass der Mittelstand signifikant größer geworden ist, dass Hunderte von Millionen aus der Armut gehoben wurden, durch Digitalisierung zum Beispiel. Das heißt, auch Menschen, die nicht lesen und schreiben können, können mit einer App einkaufen gehen, können bezahlen, können Geld einnehmen, können ein Konto eröffnen. Also da ist in der Breite extrem viel angekommen in den 10 Jahren. Und die Congress Party, also seine Konkurrenz sozusagen, die Opposition, hat nichts dergleichen anzubieten, hat auch in ihrer Regierungszeit nichts dergleichen geschafft. Und da ist Modi wirklich sehr, sehr weit vorne. Und das muss man eben bei aller Kritik, die es auch an ihm gibt, zugutehalten.
Um weniger abhängig von China zu werden, will ja auch Deutschland stärker mit Indien kooperieren. Die Vision, die da im Raum steht, mehr grüne Energie etwa aus Indien, mehr Handel mit Indien. Wird das so funktionieren?
Also es wird nicht ganz so einfach sein, wie wir uns das hier vorstellen. Indien wird jetzt nicht das neue China sein. Aber militärisch betrachtet ist natürlich der Feind meines Feindes mein Freund. Also schon deswegen werden die USA und Deutschland und Frankreich und so weiter viel stärker militärisch mit Indien zusammenarbeiten. Wir werden mit Indien natürlich als Deutschland auch sehr viele Geschäfte machen. Ich berate viele Unternehmen, gerade den Mittelstand, der jetzt überlegt, auch in Indien zu produzieren. Also China plus eins. Wir gehen auch noch in andere Länder hinein. Ob das jetzt grüne Energie ist, ob das Fachkräfte sind. Wir sind ja sehr stark dabei, auch Fachkräfte aus Indien anzuwerben. Da unterstütze ich auch sehr viele Unternehmen. Das ist, glaube ich, ein großer Markt. Da haben wir ja ein großes Nachholproblem. Also ja, ich sehe die Kooperation zwischen Deutschland und Indien in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich ansteigen. Und das ist für beide Seiten, glaube ich, eine sehr gute Nachricht.
Für welche Branchen aus Deutschland sind denn Investitionen in Indien besonders interessant?
Ja, der typische Mittelstand, den wir haben, also Maschinenbau, Automotive Supplier, speziell in Indien, aber auch die Pharma- und Chemieindustrie, die ist in Indien sehr stark. Wir bekommen ja sehr viele Medikamente auch aus Indien, die wir auch in Covid-Zeiten zum Beispiel genutzt haben. Insofern also Pharma, Chemie, Maschinenbau, das sind, glaube ich, mal so 3 Bereiche, die für uns deutsche Unternehmen hochspannend sein werden.
Sie vereinen ja quasi in einer Person beide Länder, Indien und Deutschland. Wo sehen Sie die größten Differenzen zwischen den Ländern und den Kulturen in den Ländern? Die Unterschiede, vielleicht auch das Potenzial der Missverständnisse?
Ja, ich finde es eigentlich immer viel spannender, wenn wir uns die Gemeinsamkeiten anschauen, statt der Differenzen. Also natürlich gibt es die offensichtlichen Differenzen Richtung Sprache und Nahrung und Verhaltensweisen und so weiter. Aber in der wirklichen Kommunikation ist es oft eher so, dass wir da Probleme haben. Die Deutschen sind sehr direkt, sehr deutlich, sagen ja und nein. Inder sind da vorsichtiger, sagen eher nicht nein. Die Körpersprache ist eine andere. Aber wir haben eben sehr viele Gemeinsamkeiten, Demokratien, in vielen Bereichen ähnliche Werte. Die Inder sind deutlich technikaffiner als wir. Da sind wir Deutschen ja oft sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig, Datenschutz. Und die Inder sind einfach technikaffin. Wenn was Neues rauskommt, wird das ausprobiert. Es gibt tolle Apps, es gibt Start-ups. Also eine sehr, sehr spannende Kombination zwischen Deutschland und Indien. Und da vermittle ich als halb Deutscher und halber Inder seit vielen Jahrzehnten. Und das wird jetzt in den kommenden Jahren noch deutlich zunehmen.
Jetzt also beginnt diese Wahlperiode. Über mehrere Wochen hinweg wird in Indien gewählt. Mhm. Es gibt ja einige, die fürchten, dass Modi irgendwann mal eine Hindu-Autokratie aufbauen könnte. Die Opposition, die fühlt sich unfair behandelt. Medien gelten der Opposition als zu regierungstreu, zu regierungsfreundlich. Das sagen auch externe Beobachter. Wie schauen Sie auf diese Wahl?
Eigentlich sehr beruhigt. Also natürlich ist die Opposition nicht zufrieden, das ist ja auch ihr Job. Aber sie hat auch kein Konzept anzubieten, das irgendwie sinnstiftend wäre. Natürlich ist Herr Modi durchaus auch ein Divider, wie das Time Magazine genannt hat. Also er teilt Indien, weil er doch sehr hindu-nationalistisch ist, auch ein bisschen rechtslastig. Aber die Wahlen an sich, und Sie müssen uns vorstellen, dass 950 Millionen Menschen wählen dürfen. Das ist schon ein gigantischer Beweis, dass Demokratie dann doch funktioniert. Da sehe ich keine Probleme. Es kommt vielleicht zu ein paar Ausschreitungen, natürlich. Es gibt lokale Themen. Viele wählen nach Kaste oder Religion und nicht nach politischen Maßgaben. Unterm Strich, denke ich, wird die Wahl erfolgreich verlaufen. Herr Modi wird gewählt werden. Wir müssen aufpassen, da sind Sie natürlich auf dem richtigen Weg, dass das nicht zu hindu-nationalistisch wird. Aber andererseits ist das eben eine funktionierende Demokratie. Das sehen wir an der Wahl. Und das wird jetzt nicht so schnell in eine Autokratie abgleiten. Und insofern sehe ich beruhigt auf die Wahlen. Es wird spannend werden. Und dass Herr Modi in 6 Wochen als Sieger hervortritt, ist klar. Die Frage ist eigentlich nur noch, wie hoch er gewinnt.
Sagt Professor Manuel Vermeer voraus.
Es ist schön für Indien, dass es eine Demokratie ist. Aber bei 970 Millionen Menschen, die wahlberechtigt sind, ist das eine Herausforderung, da Wahlen zu organisieren. Noch dazu ist das Land ja riesengroß und die Entfernung zum nächsten Wahllokal, die soll für die Menschen möglichst gering sein. Peter Hornung in Neu-Delhi. Heute geht's los mit den Parlamentswahlen in Indien und bis die Wahlen dann abgeschlossen sein werden, wird es 6 Wochen dauern. Premierminister Narendra Modi ist 73 und er hofft auf eine dritte Amtszeit. Als größter Herausforderer Modis gilt Rahul Gandhi. Wonach sieht's denn politisch aus? Wer liegt in den Umfragen vorn?
Also ganz klar Modi und seine Hindu-Nationalisten von der BJP. Der ist ganz weit vorne. Es gibt eine Umfrage, der hat Zustimmungswerte von 75%. Und seine Partei hat vor allen Dingen ihre Stärke in Nordindien, in den großen Bundesstaaten Nordindiens. Und die werden ihm dann auch möglicherweise die Mehrheit sichern. Also man geht davon aus, dass er eher noch ein besseres Ergebnis haben wird als beim letzten Mal 2019.
Wenn Modi tatsächlich gewinnt, wie könnte denn eine dritte Amtszeit aussehen? Was hat er sich dafür vorgenommen?
Ja, das wäre ein anderes Indien, ein wirtschaftlich noch stärkeres Indien, ein geopolitisch noch wichtigeres Indien, aber auch ein Indien, das nicht mehr die pluralistische Demokratie sein wird, wie sie bisher war. Das wird immer mehr zu einem Hindu-Staat, zu einer Herrschaft der Mehrheit. Die Trennung von Staat und Kirche wird aufgehoben, das sieht man immer wieder, hat man jetzt auch im Wahlkampf gesehen. Und es könnte auch ein Staat mit, ich würde sagen, durchaus autoritären Zügen sein. Das sagen auch Kritiker. Und man sieht es auch in den letzten Tagen und Wochen. Da werden Ermittlungsbehörden, Steuerbehörden, die Justiz eingesetzt, um Kritiker, um Oppositionspolitiker zu unterdrücken. Und wenn dann Kritik von außen kommt, zum Beispiel das deutsche Auswärtige Amt hat Indien mal in so einem Fall kritisiert, dann reagiert das Land, man kann sagen, sehr selbstbewusst, man kann aber auch sagen, sehr empfindlich.
Was sind derzeit denn die größten Probleme in Indien? Wo gibt es Unzufriedenheiten? Was verspricht die Opposition da möglicherweise besser zu machen als Modi?
Also es gibt eine wachsende Ungleichheit, muss man sagen. Es gibt eine wachsende Schere zwischen Reich, Mittelstand und auf der anderen Seite Arm. Das ist eine Folge der Wirtschaftspolitik Modis, aber eine andere Seite dieser Wirtschaftspolitik ist natürlich auch, dass es vielen Menschen hier besser geht, dass die Mittelklasse immer größer wird. Und die Armen werden eben zwar nicht irgendwie weniger arm, aber es gibt Sozialprogramme, um die zu unterstützen. Trotzdem versucht die Opposition da tatsächlich reinzugehen, zu sagen, schaut mal, welche Folgen deine Politik hat. Schaut mal, welche Folgen auch das zum Beispiel für die Jugendlichen hat. Es gibt viele gut ausgebildete Jugendliche, aber die finden keine Arbeit. Also die Arbeitslosigkeit gerade unter Jugendlichen und jüngeren Menschen ist tatsächlich relativ hoch.
Aber eine große Zustimmung zu Modi. Wie ist die generelle Stimmung im Land zu diesen Wahlen? Wie steht die Bevölkerung dazu?
Ja, sehr positiv. Also es wird eine Wahlbeteiligung erwartet, die mindestens so gut ist wie beim letzten Mal. Da waren 67%. Also man wird die Wählerschaft mobilisieren können. Es sind ja knapp 970 Millionen. Es ist eine Infrastruktur dafür geschaffen worden, damit die auch alle wählen können. Keiner soll weiter als 2 Kilometer gehen oder fahren müssen, heißt es immer. Also es gibt Wahllokale auf der entlegensten Insel im Indischen Ozean und in irgendeinem Bergdorf im Himalaya. Es gibt ein einziges Wahllokal. Das ist nur für einen Menschen dort in einem kleinen Weiler an der Grenze zu China.
Wahnsinn. Es gibt ja auch sehr viele Analphabeten im Land. Das ist auch nochmal eine Schwierigkeit. Wie will man denen ermöglichen, ihr Kreuz an der richtigen Stelle zu machen?
Die müssen kein Kreuz machen auf Wahlzetteln, sondern es gibt Wahlmaschinen. Die sind so groß wie so ein Tischdrucker und daneben liegt so ein Pad, so ein großer Schirm und da kann man eben Knöpfe drücken und da sind Logos, Parteilogos drauf. Zum Beispiel die Lotusblume für die BJP, für die Hindu-Nationalisten oder eine Schwurhand für die größte Oppositionspartei, die Kongresspartei. Und da sehen auch Analphabeten, und davon gibt es noch viele hier in Indien, wen sie wählen wollen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.